Hallo, meine Dudes und Dudinen.
Hallo.
Wir begrüßen euch heute zu Dudes Folge 26.
26.
Wir sind wieder für euch da, Niklas von Lipzig und mein werter Mitstreiter David Martin.
David Martin.
Bevor wir starten mit der Folge, wollen wir euch einladen, kurz in euch zu gehen. Wir atmen einmal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Wir gehen kurz in uns und merken, wie die Wärme unseren Brustkorb durchströmt.
Wärme.
Und legen kurz unsere Hand auf den Oberschenkel und spüren unseren Körper. Macht euch bereit für eine Stunde pure Wollust und richtig geile Gefühle.
Wollust und Gefühle.
Und jetzt geht's los.
Ja, pronto Toronto, meine kleinen Freunde der Gelassenheit. Jetzt sind wir mal ganz entspannt.
Aber du siehst ganz entspannt aus jetzt.
Du siehst so entspannt aus, als wärst du gerade erst aus dem Bett gekommen.
Crazy, weil ich bin gerade erst aus dem Bett gekommen.
Ja?
Boah, ey, du kannst so gut in mir lesen. It's just amazing. Leute, wie geht's euch da draußen? Ich find's immer wieder schade, oder wir haben schon öfter darüber geredet, Podcast, das Medium Podcast ist so, naja, das ist diese Wall.
Das ist halt so die eindimensional.
Ja.
Man spricht irgendwo rein, heute in Handmikrofone, wie ihr vielleicht seht, wenn ihr den YouTube-Video-Podcast anschaut, dann seht ihr, dass wir unsere Ständer nicht dabei haben.
Bitte, was haben wir nicht dabei?
Unsere Mikrofonhalter und das ist halt eindimensional, das Medium-Podcast.
Ja, und deshalb habe ich mir überlegt, wir könnten doch so um diese Wand zu brechen mit den Leuten. Oh, widerlich, du bist schon wieder am Prusten, da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht können wir es ja so ein bisschen brechen. Ihr hört jetzt uns gerade zu, vielleicht freut ihr euch jetzt auf die Folge, die euch gleich bevorsteht und so. Aber damit wir die gemeinsam starten, weil wir haben jetzt ja auch so ein bisschen esoterisch auch schon reingestartet, weil ich mache da gerade so eine Phase durch, in der ich mich da auch so ein bisschen selbst finde und deshalb bin ich da halt einfach gerade sehr interessiert. Guck mal, wenn es euch jetzt gerade gut geht und ihr sitzt in der Bahn oder so, dann, ich wollte gerade sagen, hebt mal eure rechte Hand. Nein, wenn ihr gerade in irgendeiner Bahn sitzt in Deutschland, bitte hebt nicht eure rechte Hand, nie ein gutes Ding. Hebt doch mal den linken Finger. Wir machen das auch. Wir heben mal den linken Finger.
Aha.
Okay. Ach so, Entschuldigung, Zeigefinger muss ich dazu sagen, ne? Nicht den kleinen. Zeigefinger. Ist das nicht crazy, dass jetzt gerade alle gemeinsam den Finger gehoben haben, egal wo sie sind? 3 Millionen Leute, die uns zuhören, haben jetzt gerade den Zeigefinger gehoben.
Nichts umsonst sind wir nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Der Erfolgspodcast Dudes mit Niklas von Lipzig und David Martin begrüßt euch, begrüßt sie, begrüßt dich in eine neue Woche. Ich höre mich leider etwas lediert an, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal, falls ich das ein oder andere Mal hier in das Mikrofon rein huste. Natürlich versuche ich das zu vermeiden oder niesen, kann auch sein. Ich bin ein bisschen krank, wir sind wieder in Deutschland angekommen, nachdem wir ja lange Zeit im Ausland waren. Erst in Spanien, dann bekanntlichermaßen auch in Paris, klar.
Ja. Und in Berlin waren wir auch noch.
Und in Berlin hat es mich hier mit dem deutschen Wetter eiskalt erwischt.
Crazy, hat dein Körper gesagt so, nee, sehe ich nicht oder was?
Ja, ich habe mich aufs Motorrad geschwungen, bin eine Runde gedreht und ja, da war es dann doch ein bisschen zu kalt.
Zu zügig.
Deswegen, ich habe mir da so eine kleine Erkältung eingefangen und einen kleinen nasalen
Bär. Ist doch nicht schlimm.
Ich fand deine Idee mit dem Finger eigentlich sehr, sehr schön und eigentlich möchte ich es gar nicht relativieren, weil der Grundgedanke eigentlich sehr, sehr schön war. Gleichzeitig würde ich aber auch die Leute, wenn sie einfach diesen Podcast hören, auch dazu animieren, einfach mal wirklich grundlos zu grinsen. Also jetzt nicht übertrieben, sodass man denkt, nee, das glaube ich dir nicht, das ist zu viel. Es gibt diesen schmalen Grad von Grinsen. Ich habe eine Zeit lang, ich war mit meinen Eltern im Urlaub und mein Vater ist auch begnadeter und leidenschaftlicher, passionierter Fotograf. Und der hat einige Urlaubsfotos von uns damals geschossen und der hat dann öfter gesagt, primär zu mir, dass mein Lachen irgendwann fake wurde. Aber das lag vielleicht daran, dass er einfach zu viele Fotos geschossen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat er immer wieder gesagt, nein, David, bitte, richtig, richtig lachen. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur in der Situation nicht ganz so viel Spaß, wie er wollte. Aber das ist so der schmale Grat, von wegen, man kann dieses Fake-Lachen sehr schnell faken.
Aber hast du ihn mal verklickert, dass du halt einfach keinen Bock hattest zu lachen? Weil es dir wirklich einfach nicht gut ging in der Situation? Papa, mir ist nicht zum Lachen.
In der Zeit meiner Pubertät, es war eine recht prekäre Phase für uns beide. Wir haben beide körperlich viel durchgemacht, aber haben uns blöderweise überhaupt nicht verstanden. Also wir waren zwar voreinander gestanden, haben miteinander reden können, aber auf der verbalen Ebene, auf der wir uns vielleicht emotional hätten unterhalten können, hat es einfach nicht gefunkt. Vater,
hör auf, mir die Kamera ins Gesicht zu halten.
Reach out, jetzt, now's the time to talk.
Also, Leute, wenn ihr jetzt gerade uns irgendwo hört, und offensichtlich tut ihr das, dann lacht doch mal, grinst doch mal in euch rein. Körper und Seele sind so sehr miteinander verbunden. Das weiß nicht nur ich, das wisst auch ihr. Deshalb, lacht doch mal. David, als du gerade sagtest, du saßt auf dem Motorrad und es war ein bisschen zugig, kam ich auf etwas, was wir in der letzten Podcast-Episode gesagt haben. Und das müssen wir vielleicht noch kurz, Gesundheit, Hatzi, Schatzi. Da müssen wir vielleicht noch kurz andocken. Und zwar haben uns sehr, sehr viele Nachrichten erreicht zur letzten Folge. Unter anderem haben ein paar Leute sehr gut aufgepasst und etwas, ja, vielleicht ein bisschen revidiert, was ziemlicher Unsinn von uns war. Wir haben so eine kleine Wette ausgerufen oder wir haben so ein bisschen in den Wald reingeschrien. Hey Leute, falls mal einer von euch Bock hätte, durch einen Blitzer zu laufen und geblitzt zu werden, das wäre mega crazy, kriegst eine Kappe, wenn du es schaffst. Was natürlich Anstachelung zu einer Straftat ist, deshalb haben wir das jetzt eher so...
Blitzen ist ein Vergehen.
Ist nur ein Vergehen, ne? Ja, ist keine Straftat. Okay, easy.
Fahren ohne Führerschein wäre eine Straftat.
Ja,
also fahren ohne Fahrerlaubnis, nicht ohne Führerschein, das muss ich auch nochmal revidieren. Man sollte den Lappen immer dabei haben, wenn man nicht dabei hat, dann kostet das Strafe. Aber fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat.
Okay.
Zurück zum Blitzer, was ein Vergehen ist. Die Leute haben durchlaufen sollen.
Sorry, Vin Diesel. Fast and the Furious.
It's all about the family. Okay, chill.
Also, ihr habt ganz richtig gesagt, das funktioniert doch überhaupt gar nicht. Man kann nur, selbst wenn man jetzt durch einen Blitzer laufen würde und man wird geblitzt werden, du würdest dieses Blitzerfoto nie bekommen, wenn du nicht ein Nummernschild dabei hättest.
Ja, und jetzt kommt natürlich mein cleveres Mind. Wir haben keine Cappen mehr. Ich meine, wir haben keine Caps mehr. Deswegen
keine, was hatten wir nicht mehr? Cappen. Keine Cappen?
Ja, so Cappen.
Lass mich raten, Cappen. Sagt man so in Bayern.
Ja, eine Kappe, mehrere Cappen.
Oh.
Jetzt sagt nicht, das sagt ihr nicht.
Was? Doch, klar, Cappen. Ein schönes Käppchen.
Ja, kommt ja auch sehr nahe.
Ja, ja.
Weißt du Bescheid? Nein, also auf jeden Fall war ich natürlich, das war mir natürlich bewusst, Leute. Na klar.
Du wolltest die Leute also in das Licht führen. Du wolltest, dass
die Leute auf die Straße locken, raus mit euch.
Durch den Blitzer rennen lassen, damit sie danach merken, scheiße, ich krieg dieses Foto gar nicht. Und dann womöglich den ganzen Blitzer mitnehmen.
Aber du hast dich sportlich betätigt, du warst mal wieder in der frischen Luft und du hast es geschafft, mal wieder ein Foto von dir abzustauben.
Großartig.
Mega gut.
Ja, okay.
Deswegen finde ich das richtig gut. Aber das hat nicht so gut funktioniert, sagst du.
Nee, es hat nicht gut funktioniert. Deshalb, ihr habt natürlich absolut recht, das war natürlich nicht weit genug gedacht. Bei unserer nächsten Straftat, zu der wir euch aufrufen, werden wir natürlich...
Es ist ein Vergehen, keine
Straftat.
Jesus Christ. Was wäre eine Straftat, wozu wir die Leute ermutigen könnten?
Du hast doch die Leute mal zu Kreditkartenbetrug animiert. Erinnerst du dich noch? Da war doch was.
Ist das eine Straftat?
Kreditkartenbetrug? Nein, ich glaube nicht. Das ist schon legitim. Also auch das Wort allein, Kreditkartenbetrug, impliziert eigentlich, dass es eigentlich in Ordnung ist.
Also so Schwarzfahren in der Bahn zum Beispiel, kein Ticket dabei zu haben, ist auf der gleichen Höhe von Kreditkartenbetrug, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Je nachdem, wenn du dir dann mit einem Boot, also zum Beispiel jetzt ein Boot erschleichst, nicht erschleicht, sondern fälschlich erwirbst, ist es ein bisschen schlimmer als beim Schwarzfahren erwischt zu werden. Aber ja, in deinem Universum ist sicherlich das Kreditkartenbetrug dasselbe wie Schwarzfahren in der Bahn. Das ist einfach nur eine Auslegungssache. Ich finde ja, Straftaten sind eh eine Auslegungssache. So ein Banküberfall.
Eben.
Wenn du jetzt, guck mal, so eine Bank hat ja auch einfach sehr viel Geld und der Typ, der da halt eingebrochen ist, um sich das Geld zu holen, der hat halt weniger Geld. Da ergänzt sich natürlich die Bank und der Bankräuber astrein. Da ist natürlich die Intention des Bankräubers ist natürlich absolut klar. Also ist mir absolut überhaupt nicht schleierhaft. Da frage ich mich auch, dass sich da die Polizei so wundert, dass so eine Bank überfallen wird. Dann darf man da auch einfach nicht so viel Geld lagern.
Absolut. Ich bin da auf deiner Seite vor allem. Das ist ja wohl mit Abstand das beste Beispiel für Marktwirtschaft. Da ist eine ganz klare Lokalität von Angebot und Nachfrage.
Da kommen
die Leute zusammen.
So.
Eine Bank ist der Marktplatz einer jeden Stadt.
Eben.
Da wird der Handel betrieben.
Wo soll denn der Bankräuber hin, wenn nicht in eine Bank? Das ist ja so, wenn du jetzt einen Schreiner hast, so, ne, der sucht natürlich das Holz. Das ist natürlich klar. Wenn du den Mechatroniker hast, der Mechatroniker, der sucht die Technik, die Frickelei, da muss der ran. Und der Bankräuber, der muss natürlich zur Bank.
Ist der Bankräuber ein IHK-Ausbildungsberuf, um sich dafür fortbilden zu lassen?
Nee, ich glaube
nicht.
Denn
ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn natürlich auch eine Bank viel Geld hat und dementsprechend viele Sicherheitsvorkehrungen involviert, um eben so einen Bankräuber vielleicht davon abzuhalten, dieses Geld zu klauen. Das könnten ja auch einfach nur recht kreative Hürden sein. Und wenn der Bankräuber aber wirklich gut genug ist, dann hat er es vielleicht auch verdient, dass man sagt, Mensch, das ist ja unglaublich. Beispiel ist ein Film, ich weiß, aber die ganzen Oceans 11, 12...
Oh, und die gab's auch. Und die sahen auch noch verdammt gut aus, alle.
Und dann haben die diesen Robin Hood-Charakter von wegen, hey, wir sind so Charmeure aus dem Untergrund, gleichzeitig gut gebaut und gut angezogen. Und die sind einfach, das sind Sympathisanten. Das sind Sympathieträger.
Ja. Ja, deswegen, es ist halt auch, ich meine, wenn George Clooney und Brad Pitt meine Bank überfallen würden, ich würde denen nicht nur die Kohle geben, ich würde direkt mit denen durchbrennen. Let's go, nimm mich mit.
Mein Vater hat übrigens noch ein paar weitere Banken. Sollen wir auch noch mit einsteigen?
Völlig egal.
Sollen wir das Ganze ein bisschen größer skalieren? Das ist auch so ein tolles Marktwirtschaftsbegriff, Begrifflichkeit.
Jetzt haben wir angefangen, darüber zu reden. Ich will jetzt direkt eine dumme Frage in die Runde werfen, denn meistens denke ich ja nicht nach, bevor ich eine Frage stelle. Deshalb jetzt einfach mein Gedanke. Wenn ich in einer Bank bin, habe ich mich schon so oft gefragt, wo liegt also dieses Geld, was ich da jetzt, wenn ich am Automaten stehe, vor der Bank und da kommt Geld raus. Das liegt
beim Automat jetzt.
Ja, genau, also aber an der Bank. Also bei der Bank selber. Ist ein Automat in dem Bankgebäude, sei es jetzt Volksbank, Sparkasse, whatever. Das Geld.
Ja.
Liegt es da unten in einem großen Tresor?
Und fragst du mich jetzt oder fragst du uns, die alle, die jetzt auch zuhören, wenn du mit deiner Karte an den Automaten gehst, dass dann das Geld von dort unten durch kleine Koboldhände durch den Schlitz hindurchgesteckt wird, um zu sagen, hier, Herr van Leipzig, ist Ihr Geld.
Also einmal entweder das habe ich auch schon mal gehört, oder es ist so eine Pumpe, die das Geld, also ich stell mir so vor, du hast halt einen großen Tresorraum und das Geld liegt da so natürlich auf so krass großen Haufen, so bis unter die Decke gestapelt. So
wie bei Harry Potter und Gringotts.
Ja, oder wie bei Haus des Geldes und so und dann ist das da waren es Goldbarren. Die kriegt man ja gar nicht am Automaten.
Die haben das eingeschmolzen.
Die haben
das
eingeschmolzen.
Das ist auch
super smart.
Ein Ofen und
ja, aber super
die haben das erst durch Wasser irgendwie so manövriert.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und dann eine Schmelze da reingebaut.
In die
Bank. Das ist aber das Profilevel des Bankräubers, der sagt, pass mal auf, wir sind so kreativ, dass wir das Ganze eben hinterlisten können. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, also pass auf.
Zurück zu den
genau, Geldnoten. Du hast die verschiedenen Geldstapel, 5-Euro-Scheine, 10-Euro-Scheine, 20-Euro-Scheine, ne, bis zum 500er und dann sind da so Pumpen und die saugen wie so ein Staubsauger dann halt einfach so das Geld hoch, wenn jemand was will und oben wird es dann so sortiert und dann
also meinst du, das ist so... Das ist auch so ein Phänomen, das habe ich noch nie verstanden, wie das funktioniert, aber es war ja ganz lange Zeit das Kommunikationsmittel innerhalb eines Konzerns, innerhalb eines Betriebes. Da war natürlich noch kein Mailverkehr, da gab es noch kein Faxgerät, da haben die Leute über so Rohre im ganzen Haus so wie Brief oder wie heißt das, Flaschenpost verschickt.
In einem Gebäude?
Ja, in einem Gebäude hattest du so verschiedene Rohrsysteme. Ich habe überhaupt keine Ahnung,
wie Moment, das heißt. Ist an der, ist und das dann, an der Börse?
Und dann hattest du so einen Pfropfen, Flaschenpost, die hast du da reingesteckt. Und dann wurde durch Zauberhand, ich verstehe nicht technisch gesehen, ich verstehe überhaupt nicht, wie es funktioniert, durch Unterdruck ist dann ein Staubsauger angeschlossen, ein riesen globaler Staubsauger, der einfach nur alles auszieht. Auf der anderen Seite brauchst du auch wieder einen Gegendruck, um die Sachen irgendwo anders rausspucken zu können. Woher weiß das von dir reingesteckte Paket, wo es hin muss?
Naja, ich sag mal so, du bist doch der Brieftauben-Experte. Du hast ja doch immer einige gute Erklärungen. Also von daher, also wenn du rausfinden kannst, wie eine Brieftaube in die andere Stadt kommt und wieder zurück, dann wirst du ja wohl wissen, wie so ein scheiß Rohr so ein Kanister irgendwo hinschießt. Das wird ja wohl nicht das Problem sein.
Im Verlauf dieses Podcasts werden wir bestimmt auf diese Zauberei noch zu sprechen kommen.
Sollen wir nochmal über Brieftauben reden eigentlich?
Oder Piraten.
Da haben
wir bestimmt noch nicht einige.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das von den Piraten damals kam. Ja.
Ich werde mich über den Zeitraum des Podcasts in meinem Kopf mal ein bisschen ausdiskutieren mit mir selber und mal gucken, auf welche kreativen Lösungsvorschläge ich kommen würde.
Okay.
Aber zurück zum Geld.
Ja.
Nein.
Liegt das Geld im Automaten?
Ja, das sind so Geldkassetten.
Und deshalb klauen auch wieder so viele Vollidioten, irgendwie versuchen so einen Bankautomaten zu klauen und binden da irgendwie ein Auto dran und ziehen den dann aus der Wand raus. Da gibt es so spektakuläre Videos, wie Leute so ganze...
Binden die Bankräuber, die besonders clever sind, ein Auto an einen Bankautomaten oder den Bankautomaten an ein Auto?
Nee, tatsächlich, weil es da dumme Bankräuber sind, binden sie das Auto an den Bankautomaten und... Lassen es dann einfach stehen und stellen sich hin und warten, dass was passiert. Und warten, dass der Geldautomat einfach wegläuft und das Auto mitzieht. Passiert aber meistens nicht. Das sind halt die dummen Bankräuber. Die schlauen Bankräuber machen das natürlich andersrum und fahren dann los mit dem Auto, ziehen den Automaten aus der Wand. Aber ist da so viel Kohle drin? Ist in einem Bankautomaten so viel Geld, dass es sich lohnt, so ein Ding zu klauen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass der Aufwand, also erstmal muss man jetzt natürlich sagen, so einen großen Disclaimer vielleicht reinbauen. Da sind jetzt auch schon ein paar HörerInnen da draußen, die jetzt mittlerweile diesen Podcast hören,
ja,
und sich vielleicht von uns anstacheln lassen, wie zum Beispiel rennt mal durch Blitzer.
Ja.
Da sind wahrscheinlich einige dabei gewesen, die
es versucht haben. Aber es ist ja keine Straftat, es ist ja nur ein Vergehen, also mit dem Bankautomaten.
So,
ja,
da wären wir wieder.
Ja. Also deshalb, wir stacheln doch nie zu einer Straftat an. Macht, es ist ein Vergehen. Es ist ein Fauxpas, wie man so schön sagt, in Frankreich, wo wir ja gerade noch gewesen sind. Ein Fauxpas.
Und
Fauxpas.
Jetzt habe ich meinen Satz verloren.
Entschuldigung. Du wolltest sagen, dass wir einen Disclaimer einbauen sollten, dass die Leute bitte nicht hingehen und Bankautomaten klauen.
Ob sich's lohnen würde, war die Frage.
Ja.
Ob sich's lohnen würde. Das ist, ich glaube, was den Ertrag angeht und den Aufwand, das muss man immer so ein bisschen preis-leistungsmäßig abschätzen. Wie viel muss ich selber tun, um den größtmöglichen Reward zu bekommen? Ne? Return on Invest, wenn man in der Marketingsprache sprechen möchte. Dann ist das, glaube ich, gar kein schlechtes, keine schlechte Ausbeute. Man hat natürlich nicht den Einblick, wie viel Geld noch in so einem Bankautomaten ist. Stell dir vor, du machst in der Nacht- und Nebelaktion mit drei deiner Hi-Hi-Freunde irgendwie eine explosive Aktion und haust so ein Ding aus der Wand, um dann festzustellen, da ist schon relativ lange nicht mehr Geld eingezahlt worden.
Aber vielleicht haben sie auch tatsächlich es gar nicht aufs Geld abgesehen, sondern auf den Automaten selbst, den sie in ihren Hobbykeller stellen wollen und dann da einfach zwischendurch so, ist halt wie so ein Flipper.
Ich wollte gerade sagen, also ja, es gibt wie so ein Hobbykeller mit so Sammlerstücken,
genau,
einen Flipper, einarmigen Banditen.
Was ist das?
Pac-Man. Einarmiger Bandit.
Ja.
Das ist diese Slotmaschine,
ah, okay,
wo du runterziehst,
okay, okay,
und dann hast du die drei Rollen und dann macht's bim, bim, bim.
Macht es beim Geldautomaten übrigens nicht, ist relativ unspektakulär. Wenn ihr den im Keller stehen habt, macht gar keinen Bock.
Ganz laut, bumm, einmal. Ja, und wer es auch nicht weiß, für alle, die jetzt zugehört haben und sich denken, Mensch, das klingt mir nach einer sehr lukrativen Art und Weise, über Nacht Geld zu verdienen. Es könnte sein, auf der anderen Seite, wenn ihr das macht und den Geldautomaten öffnet, dann kriegt ihr auch noch so ein kleines, tolles Facelift, weil die meisten Geldautomaten mit nicht abwaschbarer Farbe bestückt sind, die das ganze Geld auch damit tränken. Also wenn das Geld so eine Farbe annimmt, dann kannst du es auch nicht mehr einlösen.
Das ist ja, das finde ich übrigens faszinierend, dass in dem Moment, wo du den Geldautomaten aus der Wand reißt und das Geld drin, ist das Geld, womit du dir Sachen erwerben kannst, hat das einen Wert. In dem Moment, wo der Automat sagt, Alter, fuck it, und macht dieses Geld, ne, durchtränkt das mit dieser Farbe, ist es nur noch Papier. Und ist es der Bank und alles, das ist scheißegal. In dem Moment ist es einfach nur noch kaputtes Papier und hat seinen Wert verloren, dann wird halt Neues gedruckt.
Und das ist das Interessante bei dem Geld, das wir heutzutage im Geldbeutel haben, das ist eine reine Wertvorstellung, eine einstimmige, wie sagt man da? Man legt es einmal fest, dass das Geld mit den und den Sicherheitsvorkehrungen, natürlich, dass man es nicht fälschen kann, den und den Wert hat. Hat man früher mit Salz gemacht. So und so viel Gramm Salz, ja, sind so und so viel wert.
Also klaut doch vielleicht mal Salz. Das ist auch eine gute Geldanlage.
Denkt nach.
Ja, investiert in Salz. Das ist unser Tipp. Unser heutiger Werbepartner ist diese ING Salzbar. Die ING Salzbar, da könnt ihr Geld anlegen in Salz, ist sehr lukrativ. Da könnt ihr investieren in Kilosalz, Tonnensalz und Jodsalz. Und das ist relativ gut. Also es ist langfristig, weil Salz, das wird ja auch nicht schimmelig.
Das stimmt. Da gibt's doch diese, ich weiß leider nicht, von welcher Herstellermarke das Ganze ist, dieses Millionen Jahre alte Salz, das anscheinend so unglaublich alt sei. Und dann auf der anderen Seite steht dann beim Verfallsdatum, dass es nur noch 2 Jahre haltbar ist. Und dann denkt man sich, oh, das war aber ganz schön knapp. Heiliges Blech, so alt ist das Salz.
Ja.
Und jetzt ist es just vor dem Verfallsdatum in meine Hände gefallen.
Das haben die so crazy gut geplant.
Das ist Schicksal.
Alter, das haben die so crazy gut geplant. Das ist so krass, Alter. Wirklich. Also bis heute, also und ich hab dieses Salz. Crazy. Crazy sometimes. David, übrigens, ich will gar nicht weg vom Bank. Also vielleicht sollten wir einfach aus rechtlichen Gründen und
ja,
aus Eigenschutz, mal weg vom Banküberfall. Ergänzung zur letzten Folge. Wir haben ja jetzt eine dritte Person im Podcast. Das ist unser Europa-Experte.
Ach so, ich dachte Laura.
Nee, Laura
ist
nicht.
Leider keine Europa-Expertin.
Laura ist keine Europa-Expertin. Vielleicht schon. Don't judge.
Ja, dann müsst ihr euch damit anlegen.
Ja.
Das müsst ihr ausfechten.
Laura ist es nicht, sondern es ist unser Europa-Experte, der ja in der letzten Folge mal kurz reinkam. Und wir haben euch gefragt, Mensch, der Europa-Experte, wie hieß der denn? Wie hieß der denn? Wir haben den Namen ganz verdaddelt. Und wir haben richtig viele Einsendungen bekommen. Ich habe mal ein paar Schätze rausgesucht. Also mit Nachnamen heißt er ja tatsächlich Van Lipzig, wie ich, crazy sometimes, aber mit Vornamen könnte er heißen Jap, Tisch, Luke.
Stopp. Ja? Du musst eine Pause machen, weil sonst könnte das alles ein Name sein.
Ach so, stimmt. Also es sind jetzt mehrere anscheinend holländische Vornamen, die in Frage kommen für unseren Europa-Experten. Jap, Tisch, Luke, Dan, Jan, Ruben, Henk, Barsch, Harry und Dick.
Wie schreibt man den zweiten Namen?
Thies?
Mhm.
T-H-I-J-S. Thies. Thies van Lipzig.
Sag mal bitte.
Hier, der zweite ist Thies van Lipzig. Thies van Lipzig. Also ein bisschen schwer einzuprägen. Ich muss sagen, was ich sehr schön fand, und da ich natürlich einen absoluten Pipi-Kaka-Humor habe, finde ich Dick einen sehr schönen holländischen Vornamen. Ist einfach Dick. Also er wird auch geschrieben wie der Pimmel auf Englisch. Dick van Dijk gibt's nämlich. Das ist eine bekanntere Persönlichkeit.
In der Namenskonstellation, also nicht Dick van Dijk, sondern es gibt den sehr Jazz- oder Soul-Sänger Dick Brave.
Bruder,
das
kein
Pendant,
Plan.
Das Pendant, nicht Pendant, das alter Ego von Sascha. Der deutsche Sänger Sascha.
Der deutsche Sänger Sascha, ja. Der If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time.
Ich glaube, wir dürfen nicht weiter singen aus rechtlichen Gründen, weil sonst die GEMA wieder kommt und sagt,
if you believe in love tonight. Oh Mann, nice.
Dick
wir
Brave.
Gründen eine Band.
Die nächtlichen Einfälle sind, ja. Lass eine Bar kaufen.
Wir kaufen
lass
eine Bar.
Band gründen.
Wir gründen eine Band.
Schön, dass du meine Adlibs gerade gemacht hast.
Entschuldigung.
Also Dick Brave ist so ein Sänger.
Okay.
Und Dick ist, ich wusste es mal. Dick ist nämlich der Spitzname eines englischen Namens. Dick heißt ausgesprochen...
Schwanz.
Ja.
Pimmel, Keule.
Ah, nein.
Lötkolben,
oh
Leuchtturm.
Oh Gott, das liegt mir auf der Zunge.
Mittelalterliche Streitaxt. Riesenschlong, Schwengel, Prängel. Lustkeule.
Das macht es überhaupt nicht besser gerade, Niklas.
Penis.
Spätestens jetzt haben alle Leute, die den Podcast hören, in der Bahn, im Auto oder sonst wo, einen Finger nach oben.
Baseballschläger.
Heftige Erektion.
Okay, möchtest du...
Richard. Richard.
Was denn Richard? Was
Richard,
ist denn mit Richard?
Der Name Richard hat die Abkürzung Dick.
Warum?
Weiß ich nicht. Das ist im Englischen so.
Also Hashtag gefährliches Halbwissen an dieser Stelle.
Nein, nein, das ist fundiertes Wissen. Das ist empirisch getestet. Richard heißt in der Abkürzung Dick.
Cool. Das macht ja überhaupt
vorhin keinen
Sinn.
Ich wollte es einfach nur sagen, nachdem ich einfach auch sehr viel Wissen in meinem Kopf manchmal drin habe. Und es muss raus.
Was ist mit dir? Welcher Name hat dir am besten gefallen?
Darf ich nochmal kurz drüber gucken?
Jap, Tisch, Luke, Dan, Jan, Ruben, Henk, Barsch, Harry oder Dick?
Also Dick ist natürlich schon recht gut, aber der zweite Name, Tisch.
Tisch.
Finde ich so absurd bescheuert.
Das klingt so ein bisschen wie jemand, der nicht Holländisch spricht und du fragst ihn so, was heißt denn Tisch auf Holländisch? Tisch.
Ja, das stimmt.
Ja, dann nehmen wir den, oder?
Tisch.
Tisch. Tisch van Lipzig.
Tisch van Lipzig.
Tisch van Lipzig, unser Europa-Experte hier im Podcast.
Hast du irgendwelche Bereiche, die du besonders gut drauf hast? Also natürlich ist Europa erstmal, ja.
Also Europa ist natürlich mein absolutes Aushängeschild. Nicht meins, von Tisch. Oh Mann, Entschuldigung. Ich muss kurz in meine Rolle, warte, Method Acting. Kannst du so ein paar Geräusche machen? Weil jetzt muss sich der Hörer oder die Hörerin jetzt vorstellen, dass jetzt hier gerade sowas passiert. Ich stehe auf, ich gehe.
Eine Transformation, eine Body Transformation.
Und Tiss kommt zurück in den Raum.
Mit Deadlifty Soast, I'll make you sexy.
Also Leute, hey, ich bin mal kurz weg, ich komme gleich wieder, tschüss.
Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ihr Europa-Experte, Tisch van Lipzig.
Hallo meine Damen und Herren, ich bin wieder Tisch van Lipzig, der Europa-Experte vom Podcast Dutch. Herzlich willkommen, David, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, Tisch, darf ich Sie Tisch nennen oder nenne ich Sie Herr van Lipzig?
Tisch ist okay.
Tisch ist richtig. Tisch ist okay.
Ja.
Herzlich willkommen zum Podcast Dutch, ist ja der erste Auftritt, so dass wir Sie auch eingeladen haben. Beim letzten Mal waren sie ja mehr oder weniger einfach nur so zu Gast.
Ja.
Ohne Einladung, sind einfach in die Sendung geplatzt. Tisch, wo kommen Sie gerade her? Europa ist ein großes Land, wie man weiß.
Ja.
Und wo kommen Sie gerade her? Aus welchem Land?
Ja, David, schönen guten Tag. Ich komme straight, wie der Engländer sagt, straight aus Paris. Wir waren ja noch letztens in Paris gewesen, ihr seid abgereist und ich war noch ein bisschen da, ich war noch ein bisschen im Eiffelturm, ich habe noch ein bisschen geguckt, habe lecker gegessen, getrunken, es war eine wunderschöne Zeit. Es war ja die Album-Release von Kanye West. Mhm. Kanye West hat sein neues Album Donda, rausgebracht. Das habe ich sehr viel gehört. Ich habe Zeit genommen, um darüber nachzudenken. Und es war eine gute Zeit, eine gute Bereicherung. Und jetzt bin ich wieder hier in Köln. Ich liebe Köln. Ich bin nah an der holländischen Grenze. Ich komme immer wieder mal nach Hause. Und das ist wunderbar.
Tisch, vielen, vielen Dank erstmal dafür, die tollen Einblicke. Du warst in Paris und hast das neue Donda-Album von Kanye West gehört. Wo, in welcher Situation hat dich dieses Album denn erreicht? In welcher Lebenssituation vielleicht auch? Kannst du dafür ein bisschen was drüber erzählen?
Es war eine sehr schwere Zeit zuletzt, auch durch die Corona, Coronavirus, wie man sagt. Es war eine schwere Zeit. Ich hatte sehr viele Probleme, um auch zu finden zu mir.
Ja.
Um zu finden zu mir.
Mhm.
Und,
süße Formulierung.
Ja. Und da war der Donda natürlich auch.
Wer ist denn der Donda? Kann ich da mal ganz kurz eine Zwischenfrage fragen?
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Die Lied Donda von Kanye West ist über seine Mutter.
Ist dem so?
Es ist über seine verstorbene Mutter. Sie ist 49 Jahre alt geworden. Ist keine Lüge. Und
49? Das ist nicht so alt.
49 und er hat 49 Mal in dem Lied singt er Donda.
Also recht repetitiv.
Sehr Ganze. Repetitiv. Und das ist der Hintergrund von dem Lied Donda. Es könnte auch 46, 48 oder 49 gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist gefährliches Halbwissen. Okay. Denn ihr hört den Podcast Dudes. Ihr wisst, was es ist.
Eine abschließende Frage noch.
Ja.
Was ist deine Lieblingsstrophe von besagtem Album? Kannst du da vielleicht mal ganz kurz etwas davon singen, wenn du wollen würdest? Du bist ja
ständig
auch recht begabt, wie man weiß. Nicht nur Europa-Experte, sondern auch, du bist ja auch European Song Contest Contestant gewesen in deiner Jugend, als du noch Haare hattest.
Ja. Meine Lieblingsstrophe von der Donda, die mich sehr bewegt hat selber, war Donda, Donda, Donda. Das war.
Das hat mich aber auch berührt. Vielen Dank
an Dis,
dass er heute da war. Vielleicht beehrt er uns auch in baldiger Zukunft wieder.
Wir sehen uns. Rot vergeht. Bye, bye.
Das war der Europa-Experte Dis van Lipzig.
Hallo Leute, wow, crazy. Also es ist wirklich krass, dass der jetzt auch schon wieder da ist. Und schön, dass er zurück ist. Tis, bis zum nächsten Mal.
Nein, du hast das falsch ausgesprochen.
Tis.
Dis.
Dis? Ja, ich kann super schlecht holländisch. Das funktioniert überhaupt nicht.
Nachdem ich ja mit ihm jetzt gesprochen habe, wir verstehen uns blendend und ich bin von seiner musikalischen Einlage sehr überzeugt gewesen. Also da ist ja mal eine Collaboration bezüglich, ne, also das Liedes wegen mit Kanye West und Dish.
Tisch.
Es ist ein bescheuerter Name.
David, das Internet. Wolltest du,
das ist ja mal jetzt ein richtiger Themenwechsel.
Ja, ich wollte kurz mal in die Hacken schlagen.
Ja, okay, dann mach das mal.
Ich wollte nur kurz eine kleine Geschichte, eine Anekdote erzählen. Und zwar war ich, vielleicht haben es ein paar Leute in meiner Insta-Story gesehen, vor ungefähr einer halben Woche war ich im Fitnessstudio gewesen. Und habe dort
diese unnötige Einlage der Vergangenheit. Ich war im Fitnessstudio.
Und habe dort
gewesen.
Ich war im Fitnessstudio gewesen und habe mich dort sportlichen Aktivitäten hingegeben. Und so kam es.
Hast du mit mir Körper getauscht gerade?
Und so hat es sich zugetragen. Ich erinnere mich, genau.
Als wäre es.
Es war ein lauer Sommernachmittag an einem Mittwoch. Ich war im Fitnessstudio und der Schweiß ron von meiner Nasenspitze, er tropfte auf den Boden. Es gab eine kleine Erosion, es qualmte, weil die Luft so dünn war. Und
ist dein Fitnessstudio im Himalaya-Gebirge?
Absolut, lass mich ausreden. Und ich übte eine Übung aus, um meine Bauchmuskeln zu stärken. Und just in diesem Moment stach mir ein Messer in den Rücken. Es war
Tisch. Der von hinten sich ranpirschte und dann gesagt, so nie, ich kann sich nachmachen.
Hadn't seen that shit coming. Nein, ich saß da und da hat es auf jeden Fall einen Stich gegeben in meinen Rücken. Und ich wusste, okay, irgendwas ist passiert. Ich habe mir, weiß nicht, ich dachte wirklich, also es war so schlimm, war es auf jeden Fall vorher noch nie. Und ich habe gedacht, jetzt bleibst du da. Weil ich habe ja eh Rückenprobleme. Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt, weiß ich nicht, Bandscheibenvorfall, whatever, jetzt sitzt du da. bin ich dann aufgestanden, bin quasi nach Hause gehumpelt, sehr vorsichtig gelaufen und hab dann abends eine Insta-Story gemacht, hab meinen Rücken gewärmt, lag auf der Couch und hab eine Insta-Story gemacht, in der ich halt gesagt habe, einfach nur sehr überspitzt. Manchmal drückt man ja Dinge überspitzt aus, einfach vielleicht aus humortechnischen Gründen oder um einfach die Situation ein bisschen, weil sie, es war halt nicht so aufregend. Ich saß auf der Couch.
Manchmal einfach dramaturgisch ansprechender, wenn man das Ganze so ein bisschen bildlicher macht.
Genau. Und dann habe ich halt gesagt so, Leute, ich war heute im Fitnessstudio, ich glaube, ich habe mir das Genick gebrochen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das geht, ohne dabei zu sterben. Das war also, was ich gesagt habe. Und ich dachte so, ja, das wird dann vermutlich jeder verstehen, dass ich mir wahrscheinlich nicht das Genick gebrochen habe. Ich habe, und da wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass ich jedes Mal verblüfft bin vom Internet, wie das Internet funktioniert. Wenn du irgendwas ins Internet rufst, du bekommst halt unfassbar viel Feedback auf Dinge, wo du gar nicht gedacht hättest, dass da was kommt. Und da habe ich massig Nachrichten bekommen von Leuten, Klugschiss an dieser Stelle von mir, meinerseits, dass man sich tatsächlich das Genick brechen kann, ohne dabei zu sterben.
Weißt du, wie sowas therapiert wird? Verzeihung, ich muss nochmal husten.
Nee, mach ruhig, wir warten. Mhm. Ja.
Fuck!
Ja.
Es ist so nervig, Niklas.
Ja, ich finde es, mich nervt auch. Alle Leute da draußen.
Da draußen, die sagen so, ey, sag mal auf, in das Mikrofon rein zu hecheln und röcheln.
Ja.
Und
bah. Ja.
Ist ja auch gleich wieder vorbei. Könnte also der nächste Podcast mit Überlänge sein. Weißt du, wie sowas therapiert wird? Also wenn der Genickbruch quasi diagnostiziert wird, wie man den heilt. Das ist relativ...
Salz, Jodsalz auftragen.
Verdammt, vorher wusstest du das.
Bruder, ich habe mich informiert.
Mit Geld abwischen, mit so einem 500-Euro-Schein über den Nacken streichen.
Eine Bank ausrauben.
Man hat ein, wie ein Korsett, aber das trägt man auf den Schultern. Und es ähnelt einer Halskrause und gleichzeitig, ich habe das mal gesehen, nicht die OP, sondern an einem Typen und der hat mir das dann gesagt, weil ich ihn sehr, sehr, sehr krass angestarrt habe. Dieser Mann hatte Löcher im Kopf überhalb der Augenpartie, also so im Stirnbereich, aber um den ganzen Kopf herum hatte der Löcher und da waren Stangen quasi in den Kopf.
Ah, okay, versenkt. Die Konstruktion kenne ich.
Und dann hatte er die Stangen wiederum zum 90-Grad-Winkel runter zur Halskrause, sodass er seinen Kopf einfach nicht bewegen konnte. Es war eine Halskrause der Extreme quasi. Und der hatte einen Genickbruch, ohne dabei natürlich gestorben zu sein, weil er noch vor mir stand. Und dann habe ich gesagt, gut, dann erledige ich jetzt den Rest für dich und habe ihm richtig gegen den Kopf getreten.
Verstehe. Ja, verstehe ich. Ja, ja, ja. Ja, ich trage diese Halskrause nicht.
Er hat einfach nur Aua gesagt.
Mein
verdammt nochmal, du kleiner Bastard, Alter.
Also, es ist, ja, okay. Ja, ich verstehe es. Also ich sag mal so, ich glaube, ich habe mir nicht das Genick gebrochen. Aber es ist sehr interessant. Ich habe so viele Nachrichten zu diesem Thema bekommen, die nicht nur hieß nicht nur von wegen so, hey, übrigens, man kann das Genick brechen, ohne zu sterben, sondern Leute, die relativ eindringlich mir gesagt haben, so, du, Niklas, also ich will dir jetzt auch gar keine Sorgen machen, ne? Aber ich kenne jemanden, der hat sich mal beim Fahrradfahren das Genick gebrochen und du solltest damit jetzt wirklich schnell zum Arzt gehen, weil der hat auch gedacht, der hätte nichts. Und dann ist er zum Arzt gegangen und die haben gesagt, der kann froh sein, dass er nicht querschnittsgelähmt ist. Deshalb, ich will dir jetzt auch wirklich keinen Floh ins Ohr setzen, aber ich würde hingehen. Und da habe ich mir gedacht, Leute, jetzt mal halblang. Also ja, ich verstehe es, aber es ist wirklich interessant, wie das Internet bei solchen Sachen funktioniert. Ich nehme es überhaupt kein böse. Ich weiß, ihr meint das alle nur total lieb, wenn ihr dann schreibt. Aber das ist schon interessant. Also wenn ich jetzt eine Person wäre, die sich sehr schnell kirre machen lässt, da hätte ich mich direkt mit dem Krankenwagen abholen lassen.
Also ich glaube, viele Leute, die im Internet auch wie wir kursieren und Sachen schreiben, die meinen das in erster Linie vielleicht dann doch nicht allzu böse, also in dem Kontext jetzt deines Genickbruchs oder vermeintlichen Genickbruchs, gibt natürlich viele Leute, die eindeutig sehr, sehr trollig und böse unterwegs sind und einfach nur hau drauf in der Gegend rumschreien wollen, klar. Aber von vielen Leuten ist es einfach nur freundschaftlich gemeint, um zu sagen, hey, ich glaube, ich habe da eine Information, die dir vielleicht noch nicht klar war und das würde ich dir ganz gerne zuteilen. Denn, oder das ist witzig, über die letzten Tage hatte ich ja auch die ein oder andere Niesattacke und habe das jetzt nicht exorbitant groß, aber ich habe es einfach nur auch im Internet per Insta-Story, übrigens, falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, @NiklasundDavid, also wirklich.
Mega geil.
Richtig gut.
Ja.
Habe ich auch einfach eine Story gemacht, wie ich einfach dreimal in die Kamera genossen habe und habe gesagt, ja, ich habe, glaube ich, eine Erkältung. Da kamen aber Glückwünsche und gute Besserung, Gesundheit. Das ist alles sehr nett gemeint,
ja, das ist
klar,
aber sehr
keine
nett.
Frage.
Sehr nett.
Aber dann auch wiederum Vorschläge, was ich dann zu mir nehmen sollte. Und dann, das hat mir geholfen, das hat meine Mutter mir immer gegeben, als ich 7 war und in der Schule dann irgendwie 3-mal genossen habe und dann des Unterrichts verwiesen wurde, weil ich mit einer Erkältung nicht gegenüber der anderen Mitschüler hätte sitzen sollen. Wo ich mir denke, ja.
Aber meine Frage, hast du die ganzen Genesungswünsche genossen? Gotti, Baby! Yeah, jetzt wieder. Hier, da ist er. Woop, woop, woop. Euer Gag-Magnet Niklas von Lipzig am Start. Woop, woop, woop. Ach, beruhigen wir uns alle wieder. Leute, setzt euch wieder hin. Jetzt ist er wieder. Kommt, hört zu, geht weiter. Oh Mann.
Nein, ich hab lediglich mit einem Danke auf die meisten reagiert und habe gesagt, ja, das ist halt jetzt.
Ja, aber das ist doch wirklich nett. Wenn Leute dir gute Besserung wünschen.
Ja.
Ja, also wenn du krank ins Internet, also wenn du also offensichtlich verschnupft ins Internet schreist, da ist ja wohl nett, wenn die Leute da sagen, alles Gute.
Natürlich.
Hat's dir geholfen, weil du siehst ja wieder super aus, du bist auch wieder frisch.
So, was soll denn das jetzt? Willst du mich verarschen? Ich weiß genau, wie ich aussehe.
Ja,
ich schlafe jede Nacht mit 2 Decken, habe mittlerweile eine lange Hose an, also keine Jeans, sondern einfach eine lange Jogginghose und ein T-Shirt und ich schwitze wie ein Bauer.
Weißt du, was wir jetzt super gut nutzen können? Erinnerst du dich, wir haben ein Videoformat, das heißt Was das? Könnt ihr euch gerne mal anschauen auf YouTube, auf Instagram. Ganz tolles Videoformat, super lustig, werden auch übrigens, Teaser, können wir jetzt einmal teasen, es werden neue Folgen kommen. Wir produzieren bald eine neue Mini-Staffel von Was das? Und da freuen wir uns sehr drauf. Da gab es die Situation, dass wir da ein Objekt vor uns hatten. Also Was das? Funktioniert so. Eine Glocke wird gehoben, darunter liegen Sachen und David und ich müssen einfach nur durchs Anschauen, wir dürfen es nicht anfassen, erraten, was da liegt. Und da lag so ein Schlauch mit so einem Ding vorne drauf. Und wir haben gedacht erst, es wäre irgendwie um Wein zu irgendwie den Geruch von Wein rauszufinden und so. Und haben dann einen Joker eingesetzt, sodass wir ihn in die Hand nehmen durften. Und dachten dann, einen Nasensauger erkannt zu haben, den man in die Nase stecken muss und die andere Person zieht am anderen Ende, macht einen Unterdruck und zieht einem halt die Rotze aus der Nase, muss man sozusagen. War nicht ganz so falsch.
Hebt's mich.
Aber wir haben es probiert und haben, nachdem wir es ausprobiert haben, 3-mal, wurde uns dann von Conny aus der Regie gesagt, dass man das andere Ende an Staubsauger anschließt und nicht mit dem Mund zieht. Ergo habe ich dir schon mal ein bisschen Rotze aus der Nase gezogen. Deshalb würde ich würde es nochmal machen. Und diesmal könnte wirklich richtig.
Also jetzt wird sich's lohnen.
Ja.
Jetzt ziehst du aber einiges raus.
Ey, das wäre doch der Hammer. Stell dir vor, also stell dir in deiner jetzigen Situation, machst du einen Staubsauger ans andere Ende, das zieht dir doch wirklich den Mageninhalt aus der Nase.
Wollt ihr was Ekliges kurz? Also jetzt ist nicht ganz so eklig, aber es ist einfach nur so der nächste Gedanke, der sich in meinem Kopf gerade aufgetan hat.
Triggerwarnung?
Ach, weiß ich nicht, ob man Triggerwarnung jetzt aussprechen soll. Ich spreche Triggerwarnung aus, weil nach einer Triggerwarnung ist die Einschaltquote am höchsten, weil die Leute sagen, jetzt will ich es aber auch wissen und sind dann erbost, wenn es wirklich zu krass war, um zu sagen, die Triggerwarnung war nicht groß genug. Das hätte man ein bisschen besser erklären müssen. Triggerwarnung. Niklas hat gerade dieses ominöse Kinder, ist kein Spielzeug, wie würde man das nennen?
Einen Kindernasensauger.
Kindernasensauger beschrieben. Und würde man das jetzt bei mir machen, dann würde das ungefähr genauso aussehen und sich genauso anhören, wie dieser kleine Hakenstaubsauger beim Zahnarzt, wenn du eine Zahnreinigung bekommst. Ja. Wenn dann mit so ein bisschen Dampfstrahler irgendwie am Zahnstein gearbeitet wird, dann macht er auch manchmal diese Gurgelgeräusche und saugt richtig viel Spucke und Wasser mit ein. Das aus meiner Nase. Triggerwarnung, Ende.
Triggerwarnung, Ende. Ja, stimmt.
Das kann übrigens keiner hören, Triggerwarnung, Ende. Weil die Leute bei Triggerwarnung,
ah ja, aber
wann wissen die, ja, wann sie wieder einschalten sollen? Ja. Da müssten sie ja quasi weiterhören.
Ja, also Leute, wenn wir sagen Triggerwarnung, immer weiterhören, dann kommen die besten Geschichten. Also ich glaube, die besten Geschichten kommen noch nach einer Triggerwarnung.
Absolut. Ich weiß auch nicht, inwiefern man eine Triggerwarnung ernst nehmen kann, wenn man einfach danach wissen.
Man kann ja auch nicht beurteilen, ob das nach der Triggerwarnung wirklich so verheerend war, wenn man sich nicht anhört. Deshalb glaube ich, dass Leute sich es halt aber trotzdem anhören. Ich glaube, es ist nur eine Absicherung für uns.
Muss man mit einer ausgesprochenen Triggerwarnung auch immer das nächste Thema mit einbeziehen, dass man sagt, Triggerwarnung, jetzt kommt etwas über Spinnen.
Ja.
Und dann
ja,
sagt man, Spinnen kann ich überhaupt nicht abhaben. Da habe ich letztens irgendwo im Internet einen Beitrag von irgendjemandem gesehen, da war irgendeine Spinne mit drauf und dann hat irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, Entschuldigung, da hätte man ja wohl mal Triggerwarnung aussprechen können, wo ich mir denke, ich verstehe es, wenn du eine Spinnenphobie hast und sagst, hey, ich hab's nicht gern mit Spinnen. Auf der anderen Seite, das war jetzt, also es ist natürlich auch sehr subjektiv von mir zu behaupten, dass das für mich nicht schlimm war und dementsprechend auch nicht für andere Leute schlimm war. Aber die Person war war ein Weichei. Also da hätte man schon hingucken können. Ich habe letztens ein Krokodilvideo gesehen, wie eine Zoowärterin irgendwie hier mit dem Arm.
Oh, das habe ich auch gesehen.
Und da habe ich gesagt, da habe ich weiter geswiped.
Alter, das war furchtbar, stopp. Das war furchtbar.
Und in dem Kommentarfeld unten drunter stand aber drin, dass diese Zoowärterin auch aus irgendwelchen Gründen gerettet wurde. Und
ich habe das Video ganz gesehen.
Hast du
es
ganz geguckt?
Ist krass.
Was passiert?
Ist super krass. Also, um euch dieses Video mal kurz zu picturen, es ist wirklich, da würde ich wirklich sagen, Warnung, weil das fand ich auch krass, das Video. Und da habe ich schon wieder gedacht, guck mal, ne, wir sind bei Social Media, Facebook, das hängt ja alles zusammen, Facebook, Instagram, so und so. Und wir, David und ich, haben schon so viele sexuelle Strikes bei Instagram, wegen einer Scheiße, also wegen einer banalen Kacke, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht, dass da der Algorithmus sagt, oh Leute, das ist, das könnte unserer Community schaden. Und dann ist da so ein Video von einer Dame, die in den Käfig zu einem Krokodil geht. Das Krokodil packt den Arm und dreht sich so 5-mal im Kreis.
Hätte wo du man denkst, da jetzt schon Triggerwarnung aussprechen?
Triggerwarnung. Krokodil dreht spät. Arm. Armdreher Krokodil.
Triggerwarnung kommt sowas von zu spät. Fuck, der Arm ist schon längst ab. War ja. Der Arm ab? Nein.
Nein, der Arm war nicht ab, aber dieses Krokodil hat sich so oft rumgedreht, dass du dir gedacht hast, okay, fuck. Also da wird auf jeden Fall schon irgendwas passiert sein. Und sie ist... Da sie anscheinend diesen Job professionell ausübt, sich von Krokodilen den Arm brechen zu lassen, aber sie ist auf jeden Fall anscheinend da, weiß nicht, mit den Tieren im Umgang geschult, ist sehr ruhig geblieben, was ich krass fand, vielleicht auch aus dem Schock oder so, und hat sogar eine Hand noch auf den Kopf von dem Krokodil gelegt, um Ruhe auszustrahlen, um zu sagen, okay, du kannst, ne, lass los, vielleicht lässt sie das Krokodil dann wieder von ihr ab. Und ein anderer Typ stand hinter ihr und hat halt versucht, irgendwas zu machen. Man merkte, er war sichtlich überfordert, weil er sich dachte, fuck, es ist ein Krokodil, was soll ich machen? Und dann ist der Typ einfach, was ich krass fand, einfach ins Gehege gesprungen, auf den Rücken von dem Krokodil und hat das Krokodil umarmt. Quasi.
Also noch mehr Liebe ausgestrahlt, als die Zuwärterin mit ihrer Hand auf dem Krokodilskopf nicht ausüben konnte.
Und dann hat er zu dem Krokodil gesagt, ich liebe dich, ich weiß, wir hatten eine schwere Zeit, aber lass sie los.
Es tut mir leid.
Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld, nicht deine Schuld.
I want you back.
Genau. Nee, und dann hat er halt, und dann lag er auf diesem Krokodil. Und dann hat irgendwann das Krokodil tatsächlich von der Hand der Frau abgelassen. Dann lag aber der Typ auf dem Krokodil. Wie kommst du aus dieser Situation raus? Also wie kommst du von dem Krokodil weg? Und dann hat er da wirklich sehr, sehr lange Zeit auf diesem Krokodil gelegen. Währenddessen, Fun Fact, es ist ja nur so ein neuer, also ich weiß nicht genau, wie neu dieser Trend ist, aber vielleicht kennt das die oder der ein oder andere. Im Internet gibt es immer diese Videos, die sind quadratisch, bei Facebook, da ist irgendeine Situation, die ist relativ lang, zum Beispiel ein Koala-Baby sitzt auf der Straße von Australien nach diesem Brand und wird von einer Person am Ende des Videos mit Wasser übergossen. So, das ist im Prinzip die Handlung des Videos, das wäre in 10 Sekunden erzählt.
Ist es ein liebes Übergießen oder ist es so ein Waterboarding?
Einfach
Suffocation,
so, can't breathe. geh von der Straße und kipp ihm Wasser ins Gesicht. Nee, also die Message des Videos ist, schau mal, da ist ein Tier und der Mensch kommt und hilft diesem Tier. Da kann das Tier aber saufroh sein, dass der Mensch da gewesen ist. Klar, der Mensch hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass Australien angefangen hat zu brennen. Aber das vergessen wir jetzt mal kurz. Auf jeden Fall, diese Story wäre in 10 Sekunden erzählt. Diese Videos sind aber so gemacht, dass sie sich über 3 Minuten erstrecken.
Absolut,
und unten läuft dann immer ein Text, der so beschreibt, was passiert. Der Koala wusste nicht mehr, was zu tun. Seine ganze Familie ist in den Flammen umgekommen. Dann hielt ein Auto. Kurz betrachteten sie die Situation. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Der Koala schien verzweifelt. Und du denkst dir, kommt zum Punkt. Ganz kurz, wenn ihr nicht wissen solltet, wofür diese, was das soll, was ihr euch da anguckt. Ich nehme euch jetzt mal kurz den Zauber. Das ist einzig und allein, um Watchtime zu generieren, damit Leute lang in diesem Video drin bleiben und dass ihr dann zwischendurch Werbeanzeigen ausgespielt bekommt. Das ist nur dafür. Das ist wirklich ein reiner, also ihr seid das Produkt und werdet in dem Moment in diesen Bann von Facebook reingezogen, dass ihr da richtig viel Zeit vertrödelt und der Algorithmus sagt, boah, der guckt aber richtig lange Videos von Tieren und so, dann kriegst du das immer wieder, kriegst immer mehr Werbung aufgedrückt. Deshalb, wenn ihr so ein Video seht, guckt's nicht, ist Zeitverschwendung. Also wirklich, das ist wirklich
Blödsinn. Willst du mir sagen, dass Plattformen, die mir umsonst suggeriert werden, einzig und allein das Ziel haben, mich als kommerzielles Produkt an Werbepartner zu verkaufen?
Moment, das wäre doch moralisch total verwerflich.
Absolut inakzeptabel, weil ich möchte mich nicht in irgendwelche Gegebenheiten reinpressen lassen. Und ich möchte mir keine Sachen aufschwatzen lassen, die ich überhaupt nicht benötige. Diese Videos, die du gerade geschildert hast, sind, glaube ich, von Dojo oder Dojo. Das ist mit so einem Vogel-Logo.
Unter anderem. Das kann man nicht Dojo
ganz
allein auf
die Fahne schon irgendwelche Hundepuppies gesehen, die irgendwie von den besoffenen Jugendlichen in Kleber getunkt wurden und dann werden die von so einer amerikanischen kleinen Familie, der es auch wirklich überhaupt nicht gut geht, also das hätten sie überhaupt nicht leisten können, aber die haben dieses Tier irgendwie aufgepäppelt und dann siehst du diese klassischen Vorher-Nachher-Bilder von wegen, wie der Hund vorher völlig verstümmelt war und danach schwanzwedelnd im Garten rumhüpft von dieser Familie und dann sagt auch so Otto und der Vater, der Hund war einfach das Beste, was uns hätte passieren können. Nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch logischerweise. Und der Typ heißt wahrscheinlich Richard, aber wird mit Dick abgekürzt.
Alright.
Da stand sie nicht drin.
Ja, da werden auf jeden Fall ein paar Sachen vermischt und es ist schade, dass die Gutgläubigkeit der Menschen und vielleicht auch wirklich das gute Herz von vielen Leuten da ausgenutzt wird, um Profit rauszuschlagen.
Zwei Sachen dazu noch einmal. Diese Aufbereitung der Videos von besagten Tieren in irgendwelchen Waldbränden etc. Das hat ja aber auch die ganz klassische Aufbereitung von irgendwelchen Fernsehberichten, dass eben wirklich Fragmente, Bruchteile und sehr, sehr wenige Bilder und Videos verwurschtelt werden, die in der Dauerschleife wiederholt werden und mit Texten unterlegt werden, um einfach nur irgendetwas zu erzählen, obwohl man nicht wirklich viel zu erzählen hat, um den jeweiligen Zuschauer oder Zuschauerin eben am Bildschirm zu halten, um zu sagen, hier bekommt ihr alle Informationen, hier erreichen ihn die neuesten Neuigkeiten.
Das ist ja ein ganz furchtbarer Trend, den man einfach, also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das zu verstehen, was da passiert. Also es hat ja angefangen im Internet und das Wort kennt ihr vielleicht alle, Clickbait. Also Clickbait ist ja das magische Wort. Das hat bei YouTube und so hat es angefangen, dass Leute gemerkt haben, oh, wenn ich meinem Video den Titel gebe, oh mein Gott, das habt ihr noch nie gesehen, klicken die Leute drauf, denn du hast eine offene Frage, die ist gestellt und zwar, oh mein Gott, was habe ich noch nie gesehen? Das willst du sehen. Das ist im Kontext YouTube okay, das ist smart, das macht total viel Sinn. Clickbait macht total viel Sinn, keine Frage. Und dann haben dann irgendwann andere Leute auch gesehen, oh, das macht ja wirklich tatsächlich viel Sinn und zwar auch größere Medien oder Medien, denen man eigentlich vertrauen möchte, weil sie vielleicht Inhalte kommunizieren, die sehr wichtig sind. Nachrichten, Bild-Zeitung. Bild-Zeitung ist das Aushängeschild für Clickbait in Presseform.
Was also halt, Bild-Zeitung besteht rein aus Schock-Schlagzeilen, Clickbait-Schlagzeilen, ja, und diesen zugehörigen Schockbildern.
Und
der
das
Inhalt
ist furchtbar.
Der Artikel ist super irrelevant.
Und das ist wirklich, wirklich furchtbar, weil Leute sich da teilweise irrtümlich halt irgendwie bescheißen lassen oder sich ranholen lassen und da werden halt mit der Zeit, das fängt halt an mit so ein bisschen clickbaity Inhalt, so dass man sagt, ja komm, wir machen die Headline ein bisschen catchy und dann irgendwann werden sich vielleicht aber auch einfach Sachen ausgedacht. Ich glaube, wenn ihr demnächst im Supermarkt seid, in einem großen Supermarkt, dann guckt mal bitte, wenn ihr an der Kasse steht, zu eurer Linken oder so, da ist immer so ein Regal mit Prospekten und in der untersten Abteilung sind diese kleinen Klatsch- und Tratschblätter, die vielleicht eure Oma oder so öfter mal zu Hause hat, wo es dann um Markus Lanz, Hobby im Garten geht oder so. Und nehmt euch, diese Dinge habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gesehen und nie in die Hand genommen. Aber ich habe das letzte Mal gemacht im Supermarkt, weil Jan Böhmermann hatte mal einen sehr guten Beitrag dazu gemacht, wo die das mal runtergebrochen haben, was das eigentlich, also was da abgeht. Welche Maschinerie dahinter steckt. Das ist total interessant, sich damit mal zu befassen. Nehmt dieses Ding mal in die Hand und guckt euch bitte die Vorderseite an und ihr werdet sehen, dass ihr am liebsten diese Zeitschrift mitnehmen wollen würdet, weil ihr euch denkt, Alter, crazy, was geht denn alles ab? Da steht dann tatsächlich, deshalb sage ich Markus Lanz, auf der Zeitschrift, die ich in der Hand hatte, stand drauf, das dunkle Geheimnis von Markus Lanz. Ich kann euch jetzt ungefähr mal sagen, was wahrscheinlich drin steht. Das dunkle Geheimnis von Markus Lanz ist wahrscheinlich, er ist laktoseintolerant. So funktionieren diese Blätter. Du nimmst eine Headline, die so unfassbar clickbaity ist und dir so viel verspricht. Gleichzeitig lügen diese Beiträge auch nicht, weil es ist ja irgendwie Markus Lanz dunkles Geheimnis.
Da wird oftmals mit wirklich, wirklich offensichtlichen Lügen hantiert und jongliert und so kommuniziert, dass die Lüge, je öfter sie gedruckt wird, irgendwann sogar vielleicht zur Wahrheit wird. Und den Lesern quasi eine Wahrheit suggeriert, weil der Leser oder die Leserin natürlich sagt, alles was gedruckt wird, muss natürlich durch eine journalistische Abteilung gehen und sagen, okay, das wird so schon stimmen und alles was gedruckt wird, gewinnt Wahrheit. Aber ich finde es ganz interessant, dass du es angesprochen hast, weil diese ganzen Zeitungen und anhand von Markus Lanz, ja, ein gutes Beispiel, kann man aber auch, wenn man die ganzen Deckblätter miteinander vergleicht, sehen, dass oftmals ein Medienhaus dahinter steckt. Also wenn man diese, es gibt ja unfassbar viele dieser ganzen Zeitschriften. Da ist jetzt zum Beispiel Florian Silbereisen und Helene Fischer, warum auch immer die jetzt wieder auseinander sind oder wieder zusammen sind. I don't give a shit, um ehrlich zu sein. Findet man dann auf allen Titelblättern genau die gleiche Aufmachung. Genau die gleichen Schlagzeilen fast schon. Ja. Das zieht sich leider dadurch.
Große Maschinerie, und wo du gerade sagtest, dann wird die Lüge irgendwann zur Wahrheit, dann ist es halt so, du hast das dunkle Geheimnis von Markus Lanz gelüftet, sitzt vorm Fernseher, schaust irgendwie Markus Lanz um 23, 24 Uhr abends und denkst dir die ganze Zeit nur, dieser Typ, Alter, ist laktoseintolerant, widerlich, der scheißt sich gleich ein.
Markus, ekelhaft, der kackt. Boah. Der muss auch mal groß.
Guck ihn an, wie der widerlich guckt. Ich sehe doch, der muss scheißen.
Der kauft doch bestimmt Klopapier. Boah. Mehrverdiener, bestimmt vierlagig.
Der hat bestimmt so eine hier diesen kleinen, diesen Arschwasser-Ding in der Toilette, BD. Wo du drauf drückst und dann schießt dir Wasser in die Kranzfurche. So ein Ding hat der bestimmt. Ja,
das ist kein Kercher, der dir doch, den Enddarm
doch,
reinigt.
Doch. Das dunkle Geheimnis von Markus Lanz. Wäre übrigens ein Hammer. Sollen wir die Folge nennen, das dunkle Geheimnis von Markus Lanz? Das wäre mega witzig.
Also jetzt, wo wir darüber gesprochen haben und ihr bis zu diesem Punkt auch zugehört habt, haben wir natürlich unsere Theorie mit dem Clickbait-Aufhänger so ein bisschen widerlegt, um zu sagen, hey, es hat funktioniert. Ihr seid hier angekommen, es hat funktioniert.
Ja.
Also da haben wir jetzt gerade eine Bachelorarbeit in Medienwissenschaften geschrieben. Und ihr wart dabei. Ihr habt auch den Abschluss gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir nur zu meinem zweiten Punkt, den ich eigentlich noch ansprechen wollte. Du hast vorher die Geschichte mit dem Krokodil erzählt. Diese Geschichte in dieser wirklich sehr, sehr kurzen Zeit, die jetzt die dieses Video hatte. Also da eine Zoowärterin kommt rein, wird vom Krokodil gebissen, ein anderer Typ springt drauf. Das muss doch verfilmt werden. Das ist doch keine Story für letzte Woche. Das muss von Michael Bay irgendwie umgesetzt werden. Und mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle. Aber nicht als Zuwärterin, sondern als Krokodil.
Wie geht der Film weiter? Das ist einfach, er sitzt einfach den ganzen Film auf dem Rücken vom Krokodil und dann telefoniert er währenddessen so eine Stunde mit ganz vielen Leuten und hat so ein Gespräch und sagt so und findet dann raus, dass das Krokodil eigentlich sein Schwager ist, so von dem er nicht wusste, und dann wiederum kommt es dazu.
Nee, ich habe gesagt, Dwayne Rock Johnson ist das Krokodil.
Ist das Krokodil.
Ja, ja.
Und Markus Lanz spielt den Typen auf dem Rücken und sitzt, Markus Lanz sitzt auf dem Rücken vom Krokodil und versucht irgendwie Dwayne Rock Johnson zu bezwichtigen. Und fuck, wer Dwayne Rock Johnson schon mal gesehen hat, der weiß, der Typ auf dem Rücken willst nicht sitzen.
Aber letztendlich ist ja Markus Lanz auch, was seine Talkshows angeht, ein sehr guter Interviewer und sehr, 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 sehr gut im Nachhaken und Bohren.
Schön, dass du diese Handbewegung machst. Ihr seht sie gerade nicht, aber
das ist quasi diese Handbewegung, die ich gerade gemacht habe. Das ist eine Faust, die nicht wirklich geschlossen ist. Und ich habe meinen Daumen über meinen Zeigefinger, sodass ich, also wenn man es aus einer bestimmten Perspektive sehen möchte, dann ist es eigentlich ein hochgestreckter Daumen im Sinne von gut. Aber Markus Lanz macht das, um seine Worten mehr Ausdruck zu verleihen. Das heißt, er bohrt dadurch nach. Und da ist auf jedem Wort, das ich sage, ein Schlag mit der Faust nach unten. Aber es ist kein Schlag, sondern eher eine Betonung, um zu sagen, ich möchte das wissen. Und ich bin nicht der Einzige, sondern alle ZuschauerInnen da draußen, die möchten das auch wissen. Was ist denn ihr dunkles Geheimnis? Und was, wenn Markus Lanz ein dunkles Geheimnis hat, was Laktoseintoleranz hat? Wie dunkel muss mein Geheimnis sein, wenn der Typ beim Kacken irgendwie in so eine Klatsch- und Tratsch-Zeitschrift es schafft?
Ja, du wärst ganz oben mit dabei. Du wärst auf jeder Titelseite, also du mit deiner, also es ist ja wirklich fortgeschrittene Laktose ist Extremis.
Das ist so sagt der Jens Musculus, hat das auch schon so gesagt.
Ey, for real, ich bin wirklich Fan von Markus Lanz. Ich habe das jetzt ein paar Mal in letzter Zeit geschaut. Ich finde Markus Lanz richtig cool, weil der Typ einfach, der gibt halt keinen Fick so, ne? Der drückt den Leuten so sehr, der fragt immer wieder dieselben Fragen, bis die Person sich dazu äußert. Ich fand das wirklich
bricht.
Beeindruckend. Also wirklich, manche Leute sagen auch so, boah, das ist mir zu viel oder so. Aber ich finde, das haben wir auch, glaube ich, schon beim Podcast gesagt, wir leben in einer Zeit, wo Leute sich vielleicht mal, vor allen Dingen jetzt, wo es so Richtung Bundestagswahl geht oder so, vielleicht mal anfangen sollten, sich mal deutlich auszudrücken, dass auch junge Leute zum Beispiel das greifen können, verstehen können. Und Markus Lanz hat, glaube ich, verstanden, dass du zum Beispiel Politikern und so mal mit so einer Haltung entgegentreten musst, vielleicht mal so ein bisschen raus aus diesem deutschen Fernsehding, dass alle so heftig höflich zueinander sind, so und so, sondern Markus Lanz hat sowas von so einer Talkshow in den 80ern, wo alle noch geraucht haben und einer in der Runde so ein richtiger kleiner Quellgeist war und den Leuten so richtig auf den Piss gegangen ist, bis die gesagt haben, so, Alter, der will jetzt echt eine Antwort darauf. Das finde ich, finde das super. Und deshalb gucke ich das total gerne, fühle mich da sehr abgeholt und finde es gut. Markus Lanz, dunkles Geheimnis, appreciated. Der kann gerne laktoseintolerant sein. Easy.
Das ist okay. Das macht ihn noch menschlich.
Ja, sehr.
Der braucht ja auch ein paar Macken haben. Was ich auch sehr beachtlich finde, ist, dass der Typ halt einfach dreimal die Woche zu verschiedenen Themen, natürlich jetzt während der Corona-Pandemie waren die Themen etwas einseitig und seine Gäste mit Karl Lauterbach auch jetzt nicht sehr kreativ, aber es war halt dreimal die Woche wirklich Deep Dive in irgendwelche Themen, wo er sich einfach auch sehr, sehr gut auskennt. Ja, er hat auch eine Regie und eine Abteilung, die sich damit auseinandersetzt, aber ist krass. Wo wir über die Bundestagswahl, die am 26. September ist, schon gesprochen haben, würde ich ganz gerne eine kleine Sache noch dazu sagen. Und zwar, Niklas, du musst nicht sagen, wen, aber weißt du, wen du wählen möchtest oder wirst?
Es fällt mir sehr, sehr...
Du kannst ganz offen und ehrlich sein, weil ich bin auch jetzt ganz offen und ehrlich.
Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob du meine Antwort wirklich hören willst.
Niklas, weinst du manchmal beim Einschlafen?
Oh, das ist ein krasser Haken, den du geschlagen hast. Gut, dass du fragst. Sometimes.
Okay.
Sometimes.
Okay. Und zwar, es ist natürlich die bevorstehende Bundestagswahl am 26. September. Und es ist eine historische, weil die Ära Merkel zu Ende gehen wird. Nach unglaublichen Jahren des Seins und des Regierens, was sie, ich finde, schon ganz gut gemacht hat. Also
sehr
den,
gut.
Den Aufwand, den so viele Leute haben gegen die gewettert und haben gesagt, ey, das ist alles scheiße und da muss man einfach eisern da bleiben und fast schon wie die Hand der Zuwärterin ruhig auf dem Kopf des Krokodils bleiben und sagen, hey, alles gut, ich habe euch unter Kontrolle, das ist nicht schlecht. Und jetzt wird halt eine neue Person dazu gesucht, deswegen, weißt du schon, wen du wählen möchtest?
Es fällt mir sehr, sehr schwer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da noch ein bisschen orientieren, weil es ist mir nie so schwer gefallen wie dieses Jahr. Ich finde das Angebot nicht optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass sich da alle Leute nicht optimal verkaufen. Aber ja, ich glaube zu wissen, wen ich wähle.
Okay, sehr gut. Das ist erstmal sehr, sehr gut, dass du das weißt. Ich tue mir nach wie vor etwas schwierig, genauso wie du, eben das perfekte Angebot für mich da herauskristallisieren zu können, weil ich mir denke, das ist so ein Einheitsbrei, das ist irgendwie sehr schwammig. Ich möchte jetzt, oder wir möchten jetzt keine besonderen Parteien in den Vordergrund oder Hintergrund drängen, sondern einfach nur sagen, dass es irgendwie ein bisschen inhaltslos ist. Und es wird gerade versucht, eine Person zu verkaufen, einfach nur. Es wird Marketing für eine Person gemacht, die aber überhaupt nicht in meinem Kosmos schwirrt. Dementsprechend könnte man sagen, hey, wie man sich darauf einstellen kann, ist klassisch, man macht so ein Wahl-O-Mat mit, da kann man ein paar Fragen beantworten. Es ist das Einfachste, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu sagen, ich möchte mal ein bisschen was dazu rausfinden, wen ich denn wählen könnte. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wählen gehen selbst ist super, super wichtig. Den Unterschied machen mit deiner eigenen Stimme. Und dazu ein kleiner Fun-Fact. Und zwar, du wusstest bestimmt, ne, dass Konrad Adenauer unser erster Bundeskanzler war, aber der hat mit nur einer einzigen Stimme Unterschied gewonnen.
Ui, das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht und deswegen, es zählt jede Stimme.
Ja.
Macht den Unterschied, geht hin, geht wählen. That's been said.
Punkt. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Hast du absolut recht und ich finde es einen sehr schönen, ich würde an dieser Stelle auch diesem Fakt dem Klugschiss der Woche Stempel aufdrücken.
Oh, ja. Ein Postum, ein postnostalgisches Klugschiss der Woche.
Ja,
Niklas von Lipzig.
Heute nicht gelesen von Niklas von Lipzig. Ja. Ja, also von meiner Seite auch, geht bitte alle wählen. Ich weiß, es ist mega schwer, es fällt schwer. Und wenn ihr den Wahl-O-Mat machen solltet und euch wundert, dass da vielleicht relativ weit oben, oder falls ihr euch erschreckt, dass da relativ weit oben vielleicht auch eine Partei steht, die ihr eigentlich nicht wählen wollen würdet, erschreckt euch nicht, das sind nun mal alles Parteien, die wissen natürlich teilweise auch, was die in ihr Wahlprogramm schreiben müssen, damit du, ne, als Wähler da abgeholt wirst. Was die nachher wirklich umsetzen und wofür die nachher wirklich stehen, das hängt nochmal an einer ganz anderen Nummer. Deshalb beobachtet das ein bisschen und habt einfach eine Grundmeinung zu Dingen.
Und in erster Linie diesen Wahl-O-Mat erstmal gemacht zu haben, ist der erste Schritt, sich damit zu befassen. Und das, glaube ich, fehlt vielen Jüngeren, die vielleicht einfach nicht Politik erfahren, interessiert sind, um zu sagen, ist mir scheißegal. Letztendlich, und das ist auch eine schockierende Statistik, jetzt lass mich ganz kurz nachschauen, ich glaube, das war nicht letztes Jahr, aber in der letzten Wahl, und zwar die Wahlbeteiligung. Bei der letzten Bundestagswahl haben 25% der Bevölkerung haben nicht gewählt, haben nicht eine Stimme abgegeben, für wen sie sich entscheiden wollen. Auf der einen Seite kann man sich da nicht beschweren, wir leben in einer Diktatur, ich habe überhaupt kein Mitspracherecht und so ein Scheiß. Doch habt ihr, ihr könnt das Ganze mitbestimmen. Denn diese 25%, die letztendlich nicht gewählt haben, hätten mit ihren 25% wiederum eine Mehrheit im Bundestag erhalten.
Ja.
Deswegen
geht wählen. Geht wählen.
Auf Wenn jeden ich Fall. Hingehen will, Briefwahl. Oh, hast du einen Brief bekommen von der Stadt?
Ja.
Ja? Sehr gut. Da ist nämlich auch ein Antrag zur Briefwahl, den du ausfüllen kannst und dann steht da mit einem Umschlag, den du an die Stadt wieder zurückschicken kannst, steht, okay, schick diesen Brief zurück und dann schicken wir dir alle Informationen und Unterlagen für die Briefwahl. Du musst allerdings diesen Brief frankieren und zurückzuschicken. Es gibt aber in der oberen Ecke einen QR-Code, um alles digital auszufüllen. Dann müsst ihr keinen Brief schreiben.
Crazy.
Für alle Millennials, die nicht wissen, was das nochmal ist, Brief, mega stranges Konzept, QR-Code. Macht's mit eurem Smartphone. Genauso wie Pornos. Macht's mit eurem Smartphone.
Sehr gut. Leute, liebe Dudes, liebe Dudinen, es war ein großes Fest.
Ich hätte noch was da gehabt, aber wir nehmen es
mit in die nächste Woche. Wir schieben es mit in die nächste Woche und verabschieden uns bei euch. Schön, dass ihr alle wieder da wart. Schön, dass ihr jede Woche einschaltet. Falls ihr hier jetzt gerade seid und uns noch zuhört, dann tut uns bitte den großen, großen Gefallen. Folgt uns bitte auf der Podcast-Plattform, wo ihr gerade hört. Völlig egal. Macht's auf jeder Plattform. Sagt's eurer Oma, eurer Mom, eurem Dad und allen Leuten, die um euch rum sind, empfehlt diesen Podcast und sagt, Mensch, das ist ja mal wieder, also das ist ja immer Anfang der Woche wirklich eine super Sache. Das würde uns sehr, sehr helfen. Und des Weiteren würde ich einfach sagen, Kuss auf die Nuss und bis nächste Woche, oder?
Wir hören uns.
Super.
Bis bald.
Wir singen.